liebe Nachtschwärmer und Morgenmuffel, hier sind wir wieder. Hier sind Patrick
und der Marco.
Und heute haben wir die 39. Folge eures Lieblingspodcasts Podcast. Wir haben den 9. Januar 2021 und wir begrüßen euch zu einem neuen bunten Strauß an Meinungen, Argumenten, Thesen, Begründungszusammenhängen und Quatsch.
Ein Kessel buntes.
Ja, und wie ich letzte Woche schon angedeutet habe, möchte ich mit dir total gerne über die Vereindeutung der Welt sprechen.
Aber Marco, ich hoffe, dass du dann, wenn wir das jetzt hier senden, dass du dann da irgendwie so einen griffigeren Titel vielleicht...
Echt? Noch griffiger?
Ja, sowas wie Vorurteile, gut oder schlecht.
Oh Gott, auf keinen Fall, Patrick, da musst du mit leben, dass ich so einen Titel niemals wählen würde, Vorurteile, ja, gut oder schlecht. Das ist, Also ich möchte dir kurz mal erläutern. Genau,
erläutern wir doch mal, was das denn bedeutet, die Vereindeutigung der Welt.
Lass mich bitte anders anfangen.
Ja, okay.
Also was ich festgestellt habe in den letzten Monaten und Jahren, dass Menschen immer merkwürdiger mit Ironie, mit Sarkasmus, mit Satire umgehen. Also es ist nicht nur, dass sie das nicht lustig finden, was ein Phänomen ist, was ich auch schon aus meiner Kindheit kenne, sondern dass sie auch teilweise es gar nicht mehr verstehen. Mhm. Also nehmen wir mal zum Beispiel meine Lieblingsband, die Ärzte. Die haben jetzt auf dem letzten Album Hell, haben die ein Lied, das heißt Wutbürger, geschrieben. Da geht es darum, dass das lyrische Ich überlegt, wie sie mit der Homophobie der AfD umgehen könnte. Das lyrische Ich kommt zu der Konsequenz, dass es in die Partei eintreten wird und schwul wird. Und dort all die ganzen homophoben Parteimitglieder davon überzeugt, dass Schwulsein eine tolle Sache wird. Und das ist so quasi Quintessenz. Ne?
Aber
so.
Dann müssten ja eigentlich schon die Ärzte der AfD beigetreten sein oder das lyrische Ich. Denn soweit ich informiert bin, gibt es da auch.
Die Weigel, ja.
Ja.
Naja. Genau, damit profilieren die sich ja immer. Aber wir wollen ja heute nicht über die AfD reden, sondern über das Lied. Oder beziehungsweise über... So, was aber... Erstmal kann man natürlich sagen, es ist vielleicht nicht witzig. Ja? Also, oder das Lied ist komisch oder sowas, ne? Aber was die Debatte dreht sich dann eigentlich nur noch darum, ist das nicht selber wieder homophob, ist das nicht ausgrenzend, wenn Schwulsein zum Instrumentarium wird? Also wenn man selber sagt, man wird schwul, um etwas zu erreichen, man macht andere Leute schwul, um etwas zu erreichen. Das ist so eine Sache.
Das ist so ähnlich wie bei Bewerbungen, als Frau aufzutreten oder zu behaupten, man würde sich als Frau fühlen, damit man eine Stelle kriegt.
Zum Beispiel, aber es geht natürlich im Thema vorbei. Dann geht es aber weiter. Ich bin noch nicht fertig.
Tut mir leid.
Dann geht es weiter, dass die Band, die Ärzte, ja eigentlich schon seit ihrer Gründung immer sehr viel mit Ironieelementen gearbeitet hat. Also es ist ja schon allein das Auftreten, wir sind die beste Band der Welt, oder diese übertriebene Selbstpreisung, die ja auch in der Rapmusik später dann Ausmaße angenommen hat, die Ärzte nie erreicht haben. Also sich selber als quasi eine ganz besondere Popband zu küren, ist natürlich immer schwierig gewesen, das als Selbstironie zu nehmen. Und dann sieht man, also für bestimmte Menschen, und dann sieht man tatsächlich auch spätestens seit 1993, als sie Schrei nach Liebe veröffentlicht haben, dass die Fans zum Beispiel immer auch solche Songs haben wollen, die sich gegen rechts wenden oder jetzt, wie gesagt, jetzt auch gegen die AfD und so weiter. Also, dass die Menschen so eine Schwierigkeit haben, Ironie zu verstehen oder sie als Stilmittel verstehen zu wollen. Mhm. Sie wollen so eine Vereindeutigung. Sie wollen, dass das, was gesagt wird, auch eins zu eins ist, das, was man intendiert. Das ist aber jetzt nicht nur ein Phänomen unseres Jahrhunderts, sondern das gab es ja auch schon bei Heinrich Heine so, der ja auch viel mit Ironie gespielt hat, die ganze Romantik quasi auf rechts gebürstet oder auf links gebürstet hat. Und auch er hatte Schwierigkeiten, musste stellenweise auch wegen Zensur dann das Land verlassen und wurde auch dafür geächtet. Man könnte sagen, die Deutschen haben Probleme, aber das ist ja nicht nur die Deutschen. Also spätestens seit Political Correctness überall global auch auch quasi zum Standard geworden ist, wird es immer schwieriger für Menschen, hintergründigen Humor, der eine Doppeldeutigkeit hat, den auszuüben, ohne dass Menschen sich auf den Schlips getreten fühlen, ohne dass es nicht irgendwelche Bedenkenträger gibt, die das doof und komisch finden und so weiter. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht um die Qualität. Es kann sein, es kann Menschen geben, die das einfach doof und langweilig finden oder humorlos. Also auch die Ärzte in den 80er Jahren, da gab es genug Menschen, die gesagt haben, es ist nicht witzig. Ja? Mhm. Also die machen albernen Humor. Es erreicht mich nicht, weil es nicht witzig ist. Das ist ja völlig legitim als Argument. Ja? Mich erreicht etwas nicht, weil ich es nicht witzig finde. Nur ich stelle jetzt in den letzten Jahren fest, dass es auch gar nicht mehr verstanden wird.
Aber es geht ja jetzt tatsächlich um eine Doppeldeutigkeit. Es geht ja jetzt nicht um sowas wie die Benny Hill Show, wo ja ganz offensichtlich und mit, ich sag mal, Vorurteilen sozusagen gearbeitet wurde. Also Homophobie, Altenfeindlichkeit, solche Sachen. Sondern
also ja, die Gratwanderung ist natürlich immer sehr schmal. Wo fängt Kunst an? Wo hört Quatsch auf? Wo ist es tatsächlich ein Zeichen von Vielfalt, dass ich einen Bedeutungsspielraum eröffne? Und wo ist es tatsächlich ein über die Grenzen hinausgehen? Das hatten wir auch mit dem Beispiel von Jan Böhmermann, als er dieses Erdogan-Gedicht quasi präsentiert. Er hat es ja damals in der Sendung, also ist ja nicht seins, ist ja ein Teil des Produktionsteams, was da geäußert wurde, aber er hat das Gedicht ja nicht vorgetragen im Sinne von das Gedicht, was jetzt kommt, ist Satire, das Gedicht, was jetzt kommt, ist besonders witzig. Sondern es war ja, das Gedicht wurde ja in einem Kontext vorgetragen, als Beispiel dafür, wo Satire aufhört, beziehungsweise wo sie beginnen kann oder wo sie auch wichtig ist. Und er hat es ja absichtlich in einen Kontext gestellt, er hat gesagt, das ist leider nicht mehr Satire, weil das, wenn ich das so äußern würde, wäre es einfach verboten. Dann kommt Zensur zum Tragen. Es ist ja oft so, dass auch vor Gericht bestimmte Verletzungen der Persönlichkeitsrechte dann oft oder Geschmacklosigkeiten dann oft mit Kunst erklärt werden. Mhm. Ne? Und bei Jan Böhmermann war es jetzt leider nicht der Fall, weil er eben Majestätsbeleidigung dadurch betrieben hat, was natürlich dazu geführt hat, dass dieser Paragraph jetzt, glaube ich, nicht mehr existiert.
Weiß ich gar nicht. Aber also es war geplant, aber ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich schon abgeschafft haben.
Naja, jedenfalls, glaube ich, laufen teilweise die Verfahren immer noch, weil das Gedicht wohl nicht ganz vorgetragen werden darf. Ich glaube, dagegen klagt Jan Böhmermann immer noch. Was ich sagen will, ist, ich beklage, dass die Menschen, die auch um mich herum in meinem unmittelbaren Umfeld oder in meinem mittelbaren Umfeld dazu neigen, bestimmte Humorspielarten oder Satire-Spielarten nicht mehr verstehen zu wollen. Ich stelle fest, dass zum Beispiel auch die Fernsehlandschaft, die Medien so eine Vereindeutung vornehmen. Es gibt ganz viele Menschen, die ich kenne, die zum Beispiel die Heute-Show gut finden, ZDF. Wenn ich habe die jetzt nicht super oft gesehen, aber wenn ich sie einschalte, dann werde ich konfrontiert mit Dingen, wenn ich das Gefühl habe, das könnte auch tatsächlich in den Heute-Magazin laufen oder in der Tagesschau laufen. Und das Einzige, was passiert, ist vielleicht eine kleine Überhöhung, ja, dass man die Sachen noch etwas dicker aufträgt, als sie eigentlich sind. Aber eigentlich sind sie von der Sache her überhaupt nicht humoristisch, weil sie klar und eindeutig sind. Diese Spitzfindigkeit, dieses Sprachspiel, dieses vielleicht auch eine Rolle einnehmen und so weiter, findet kaum noch statt. Also da sitzen dann Leute, die sich als Moderatoren von Nachrichtensendungen äußern und das eben in einer relativ provokanten Weise tun, indem sie Dinge eben noch verstärken. Aber der Sachinhalt, finde ich, bleibt der gleiche.
Es ist ja gut, sie haben eine bestimmte Haltung, gehen davon auch nicht ab. So, ne? Das ist wahrscheinlich das, was du auch meinst, oder?
Nehmen wir einfach eine ganz banale Aussage. Jens Spahn lässt die Menschen impfen. Ja? Ist jetzt erstmal, könnte eine ganz normale sachbezogene Äußerung sein im Nachrichtenmagazin. Und in der Heute-Show könnte man das noch überhöhen. Ne? So, Jens Spahn lässt die Menschen impfen und dann zeigt man vielleicht, wie Jens Spahn mit einer Spritze irgendwo in der Innenstadt steht und die Leute persönlich in den Arm sticht oder irgend sowas. Und schon allein das lässt viele Menschen lachen. Und das ist mir teilweise zu billig.
Ja, also wenn, dann müssten das so Drogenjunkies sein, oder? Also so, ja.
Naja, also ich merke auch im Gespräch, also ich meine, dass zum Beispiel Menschen Ironie erst mit einer gewissen Reife, mit einer gewissen Erfahrung verstehen. Das ist mir klar. Ich merke, wenn ich mit jungen Menschen agiere, dass Ironie nicht verstanden wird. Ich mache es manchmal trotzdem und nehme in Kauf, dass ich nicht direkt verstanden werde. So. Aber ab einem gewissen Reifungsprozess, also sagen wir, wenn ein Mensch so in der Pubertät ist, dann erwarte ich schon, dass er Ironie versteht. Mhm. Dafür braucht es natürlich Ironiesignale. Mhm. Meistens ist es so, wenn ich ironisch bin, dass ich die Sachen tatsächlich auch übertreibe. Dass ich sie so übertreibe, dass es eigentlich deutlich werden müsste. Klar, der Kontext ist schwer heraus, wenn man den anderen nicht kennt, ist der Kontext schwer herauszulesen. Aber eigentlich müsste es doch klar sein. Also ich vertrete ja natürlich eine fehlbare, aber grundsätzlich natürlich eine humanistische Gesinnung. Ja? Mhm. Und wenn ich natürlich jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt was Rassistisches sagen, gehe ich eigentlich davon aus, dass die Leute es als solches, als Ironie, als Sarkasmus, als Zynismus verstehen
müssen. Ja gut, aber die Leute wissen ja nicht, ob du dem Humanismus anhängst.
Ja, aber ich glaube, in den Kontexten, in denen ich mir bewege, glaube ich, müssten sie das schon wissen.
Ja, aber dafür müssen sie dich ja länger kennen. Und jetzt hören sie aber zum Beispiel unseren Podcast nur mal kurz rein, was weiß ich, 5 Minuten. Mhm. Und da sagst du, ich finde es schade, dass der Negerkuss jetzt Schokokuss heißt.
Mhm. Der ist jetzt ja kein Gag.
Das ist kein Gag.
Das wäre jetzt billig.
Ja, was weiß ich, noch irgendwie einen Gag verpackt, mir fällt ja gerade nichts ein.
Ja, aber was ich
will. Oder was weiß ich, früher hat man unter einem Negerkuss noch was anderes verstanden.
Nein, aber ich will es ja gar nicht vereindeutigen, das ist ja das Problem. Mhm. Ich will es ja gar nicht. Das ist jetzt Michel Houellebecq zum Beispiel, der französische Schriftsteller. Ja. Der hat ja immer ein Problem damit, dass er von den Linken sich absondert, indem er sehr provokativ ist und auch teilweise konservative Ansichten raushaut. Die Rechten aber auch irritiert sind von ihm, weil er eben, weil man nicht so richtig weiß. Aber eigentlich ist es eine schöne Spielart, finde ich. Eine schöne Spielart, dass man Dinge auch in der Schwebe hält. Und wenn man sie als Kunst oder als, wie soll ich sagen, als Provokation erkennt, dann finde ich sie auch wichtig und gut. Ja, und dann finde ich schade, wenn so eine überbordende Political Correctness dafür sorgt, dass es solche Zwischentöne nicht mehr geben soll.
Ich finde es insofern interessant, weil das ja auch, es ist ja auch immer mit so einem, ja, eigentlich vergleichbar mit einer Religion. Also ich sag mal, vor Jahren war noch die Religion, ich sag mal, eher katholisch oder evangelisch geprägt, also mit entsprechenden moralischen Vorstellungen. Also man muss verheiratet sein, man darf sich nicht scheiden lassen, man darf nicht homosexuell sein, weil das irgendwo eben in der Bibel stand und Gott so geäußert haben soll. So, das ist das eine. Da wurde dann jahrhundertelang dran rumgemacht. Da gab es dann noch Kritiker und so weiter und Revolutionen. Aber im Prinzip sind doch viele von diesen Sachen lange Zeit existent geblieben. Und jetzt, also dann kam vielleicht noch die Reinlichkeit dazu. Also ich sag mal im 19. Jahrhundert, also dass Hygiene ganz wichtig wird. Und ich weiß noch, was das für ein Skandal war, wie Thomas Gottschalk sich, ich glaube, von einem Hund oder sowas hat abschlecken lassen. Und danach sich nicht die Hände gewaschen hat. Da gab es ja tonnenweise Leserbriefe. Heutzutage würde ich auch so, ja, warum wäscht er sich, der arme Hund, warum wäscht er sich die Hände, nachdem dieser liebe Hund ihm da irgendwie die Hand abgeleckt hat? Das ist ja total pervers. Weil mittlerweile ich sag mal, etwas abwegige Tierschutzgedanke sich da breit gemacht hat, dass Hunde alles dürfen. Und was jetzt viel größerer Skandal wäre, wenn eben, was weiß ich, der Thomas Gottschalk sagen würde, ja, ich hätte dann gern zum Trinken Anega. So, ich glaube, das ist sowas wie Diesel oder kalter Kaffee oder sowas, ne? Ja. Ja, so, da wird der heute, also wenn der sich nicht die Hände waschen würde, wird keine Sau mehr heute interessieren, obwohl das jetzt nur, weiß ich, 20 oder 25 Jahre her ist. Also insofern habe ich tatsächlich das Gefühl, dass wir jetzt da tatsächlich so eine neue Moralglocke kriegen, die ja also schon fast religiöse Züge hat. Und wer eben, ich sag mal, diese Religion, ich sag mal, durch eine Uminterpretation, also diese Zwischentöne irgendwie, ja, kritisiert oder zumindest andeutet, dass sie zumindest ab und an mal zu hinterfragen ist, der wird quasi schon als Ketzer dargestellt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich im Moment das Problem, ne? Dass es so eine Art hohe Priesterschaft gibt mittlerweile, die jetzt aber gar nicht so, dass es jetzt eine bestimmte Person ist oder sowas. Das ist schon, in größeren Gruppen der Gesellschaft mittlerweile verankert und ist eben jetzt, ich sag mal, so ein Moralpegel, ne?
Ja, und deshalb war ich auch sehr dankbar über das Buch von Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt, über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Und wenn man den Klappentext auf der Rückseite liest, dann ist eigentlich schon das Wesentliche gesagt. Was haben der Verlust der Vielfalt von Apfelsorten, die Art des Auftretens von Politikern und Schauspielern in Talkshows, Schubladendenken, gleichmacherischer Rassismus, religiöser Fundamentalismus oder der Kunst- und Musikmarkt gemeinsam? Es geht hier wie da um die Reduzierung von Vielfalt, um das Zurückdrängen des Unangepassten. An dessen Stelle rückt immer mehr eine vermeintliche Authentizität. Nicht mehr das, was zählt, sondern nur noch das Wie. Thomas Bauer untersucht diesen fatalen Hang, Bedeutungsvielfalt zu verdrängen und zeigt die Konsequenzen auf, sollten wir uns auf diesem Weg der Vereindeutigung weiterbewegen wollen. Also Thomas Bauer geht davon aus, oder ich natürlich auch und ich denke mal du auch, die Welt ist nicht eindeutig. Diese Ambiguität existiert einfach. Es gibt immer, egal wie weit man geht, es wird immer eine Interpretation sein von Dingen. Und solange wir nicht Gott sind oder eine göttliche Perspektive haben, werden wir auch immer nur Interpreten von bestimmten Wirklichkeiten sein. Was aber aus seiner Sicht, einmal kann man das natürlich psychologisch erklären, ja, wir Menschen haben Ängste, wir wollen eine Sinnstiftung haben, wir wollen etwas Stabiles haben, wir wollen Sicherheit haben, also brauchen wir eine Vereindeutigung der Welt. Ja, wir müssen irgendwas Stabiles haben, an dem wir uns festhalten können. Wir müssen etwas so haben wie richtig und falsch und so weiter. Führt aber dazu, dass unsere Kultur unser menschliches Leben verarmt, ja, weil eben die ganzen Bedeutungsspiele, also er sagt nicht nur, ja, die ganzen Apfelsorten, also nicht nur die Natur reduziert sich durch ein unheimliches Artensterben, was schon seit Jahrzehnten andauert und was auch immer weitergehen wird und was wahrscheinlich dazu führen wird, dass wir bald wirklich nur eine ganz reduzierte Form haben. Es kommt aber noch hinzu, wem nützt das Ganze? Und da sieht er natürlich, wahrscheinlich nicht nur er, aber viele andere, natürlich den Kapitalismus. Ja, der Kapitalismus, dem nützt es. Dem nützt es, Dinge zu verknappen, also auf eine Spielart, und selber diese angebliche Vielfalt anzubieten, weil sie dann unter Kontrolle ist. Wenn also jetzt zum Beispiel Konzerne sagen, ja, wir bieten bestimmte Tomatensorten an, ne, die zum Beispiel in bestimmten Ländern eher etwas säuerlich, etwas herzhafter sind, in anderen Ländern etwas süßlicher, dann ist es eine Steuerung. Ja? Ich habe die Tomatensorten in Kästchen einsortiert. Ich habe sie fassbar gemacht. Ich habe sie vereindeutigt. Ja? Wenn ich sie aber wild wuchern ließe, wie die Natur es vorgäbe, wäre es mir als Mensch nicht so leicht möglich, diese Sorten quasi in Schubladen zu packen und dann entsprechend an den Markt anzupassen. Also quasi der Kapitalismus suggeriert uns eine Vielfalt auf Kosten der natürlichen Vielfalt, die dadurch zugrunde geht. Und das kann man in allen Bereichen ablesen, auch im kulturellen, im musikalischen, im politischen und so weiter, ja, dass zu Ungunsten einer wilden Vielheit eine Vereindeutung kommen soll, die klar macht, wo sind die Grenzen, wo sind die Strukturen. Und da ist dann eben natürlich auch die Political Correctness ein Vehikel, um deutlich zu machen, was geht und was nicht geht.
Aber das finde ich ja jetzt interessant, weil ja die politische Korrektheit oder das noch, die Steigerung davon, also die Wachheit, also das Vogue-Sein, ist quasi ein Vehikel des Kapitalismus.
Ja.
Das ist aber interessant, weil es ja eigentlich eher von, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt mal diese Vorurteile mal ausstreuen darf, von Linken irgendwie in die Welt gebracht wurde. Die doch eigentlich die Vielfalt, also Vielfalt in ihrem Sinne, doch propagieren sogar. Also sogar als Inhalt, das ist ja quasi das Urthema eigentlich.
Ja. Das problematisiert ja zum Beispiel anhand unserer multikulturellen Gesellschaft, die ja in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts quasi propagiert worden. Da kamen die Gastarbeiter, die uns geholfen haben, das Land, den Wirtschaftsstandort Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aufzubauen, oder von mir ist auch Ende der 50er schon. Und jetzt ist dann die Frage, was ist überhaupt Multikulturalität? Und er führt zum Beispiel als Beispiel an, dass man diese Seidenstraße, wo du vielleicht auch noch was drüber erzählen könntest, das Paradebeispiel dafür ist, was wirklich ein kultureller Austausch ist. Während wir zum Beispiel in Europa immer ein isoliertes, abgeschlossenes System waren, es wurde erst dann problematisch, als ja, zum Beispiel die Glaubenskriege anfingen, ne, im 30-jährigen Krieg und so weiter. Aber sagen wir bis zur vormodernen Zeit, also bis das Mittelalter, und waren eigentlich klare Kodexe, war eigentlich klar geregelt, wie funktioniert Sprache, wie funktioniert das Zusammenleben der Menschen und so weiter. Und erst dann wurde es schwierig, als man selber instabil wurde in seiner Struktur. Und er sagt, das, was jetzt in den 60er, 70er und 80ern, also zum Beispiel die Linke, jetzt als Multikulturalität versteht, ist für ihn, hat gar nicht die Qualität von einem wirklichen kulturellen Austausch, weil wir Europäer gar nicht offen waren dafür und auch nicht offen sind. Für uns ist immer, dass das Fremde, ja einfach, dass es da ist, quasi wird schon als Multikulturalität bewertet. Aber es ist nicht wirklich ein wertschätzender Austausch. Also vielleicht willst du mal was zur Seidenstraße erzählen.
Naja, die Seidenstraße ist ein jahrhundertealter Handelsweg, der jetzt nicht, ich sag mal, von einer zentralen Stelle ausgesteuert wurde, sondern ja, der ausgehend vom chinesischen Großraum über die asiatischen Steppen bis nach Europa hinein reingereicht hat und im Grunde ein großer Handelsweg war, mit Handelsstationen dazwischen, wo es dann natürlich auch einen Austausch von Ideen und von, ja, von Waren und Ideen im Grunde gab. So. Teilweise gab es in den einzelnen Siedlungen dann auch, ich sag mal, Händlerviertel aus bestimmten Ländern, die dann, was weiß ich, auch mal ihren Glauben, ihre Eigenarten sozusagen auch in weiter entfernte Gebiete gebracht haben. Ich weiß allerdings nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ob das wirklich so ein großer Unterschied dann eben ist. Also ich sag mal, den Austausch von Kulturen, den hat es ja, wenn wir mal von wenigen Regionen absehen, wo, ich sag mal, eine menschliche Kultur wirklich über Jahrhunderte tatsächlich stark abgeschirmt war, doch häufiger gegeben. Das europäische Mittelalter zum Beispiel, da hat sehr viel Austausch stattgefunden. Allerdings primär erstmal zwischen den europäischen, sagen wir mal, Nationen. Aber es gab eben auch Einflüsse zum Beispiel aus dem islamischen Spanien, die ja auch letztlich die Philosophiegeschichte wieder angeregt haben. Dadurch, dass die Muslime ja das byzantinische Großreich zu großen Teilen ja übernommen haben und da aber auch dann einiges an Wissen noch sozusagen auch weiter verbreitet haben, teilweise auch noch weiter ausgebaut haben. Das hat schon auch wieder nach Europa reingestrahlt. Aber ich glaube tatsächlich, also wo er wahrscheinlich auch drauf abstellt, ist tatsächlich, dass es nochmal ein Unterschied ist, ob man sozusagen Einflüsse aus anderen Regionen aufnimmt. Also das Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Kaffeekultur, die italienische. Die ist sicherlich teilweise auch mit italienischen Einwanderern gekommen, aber wahrscheinlich hätten wir sie auch so übernommen, dadurch, dass wir in Italien zum Beispiel Urlaub gemacht haben und das da kennengelernt haben.
Ja. Also vielleicht kann ich das nochmal untermauern, was Thomas Bauer schreibt. Also wirkliche Multikulturalität herrschte dagegen in der Vormoderne auf den Handelsrouten von Westafrika über Ägypten, den vorderen Orient, Zentral- und Südasien bis hin nach China und Indonesien. In all diesen Städten von Marrakesch über Kairo, Tabriz, Mumbai, Bukhara bis Xi'an und Aceh standen Gebetshäuser vieler verschiedener Religionen, waren die Menschen auf unterschiedliche Weise gekleidet und hörte man auf den Straßen zahlreiche Sprachen. Und all dies erschien allen normal und selbstverständlich. Selbst wenn heute auch in Berlin und London Menschen Hausa und Swahili sprechen, Sikhs einen Turban tragen und chinesische Restaurants gebratene Hühnerfüße servieren, kommt diese Multikulturalität dennoch nicht an die der alten Seidenstraße oder des Osmanischen Reiches vor dem Ersten Weltkrieg heran, weil es die alte Multikulturalität nirgendwo mehr gibt. Stefan Zweig hat die Entwicklung schon 1925 in einem hellsichtigen Aufsatz beschrieben. Er schreibt: Stärkster geistiger Eindruck von jeder Reise in den letzten Jahren. Ein leises Grauen vor der Monotonisierung der Welt. Alles wird gleichförmiger in den äußeren Lebensformen. Alles nivelliert sich auf ein einheitliches kulturelles Schema. Die individuellen Gebräuche der Völker schleifen sich ab. Die Trachten werden uniform, die Sitten internationaler. Immer mehr scheinen die Länder gleichsam ineinander geschoben. Die Menschen nach einem Schema tätig und lebendig. Immer mehr die Städte einander äußerlich ähnlich. Nie war dieser Niedersturz in der Gleichförmigkeit der äußeren Lebensform so rasch, so launenhaft wie in den letzten Jahren. Es ist wahrscheinlich das brennendste, das entscheidendste Phänomen unserer Zeit. Was Thomas Bauer deutlich machen will anhand von der Aussage auch von Stefan Zweig, dass es ein Unterschied ist, ob Multikulturalität so verstanden wird, dass Menschen verschiedener Kulturen zwar in einem Raum leben, aber sich immer näher kommen und die Gebräuche sich immer mehr vermischen, oder dass man sagt, Multikulturalität besteht darin, dass man die Kulturen so lässt, wie sie sind und dass sie tatsächlich koexistieren können und man voneinander wertschätzend lernen kann. Und das, sagt er, findet eben nicht mehr statt oder soll durch die Globalisierung wahrscheinlich, findet nicht mehr statt, sondern alles wird eins, alles wird vereinheitlicht und es schleift sich an allen Ecken und Enden ab.
Aber das finde ich dann wieder, also widerspricht das nicht seiner anderen Aussage, dass die Menschen in Berlin eben Swahili sprechen und chinesische Hühnerfüße futtern?
Ja, aber sie gliedern sich ein in dieses, es ist ja nicht wirklich, sie repräsentieren nicht mehr ihre Kultur und ihre Zugehörigkeit.
Ja, aber wenn sie zu sehr ihre Kultur und Zugehörigkeit repräsentieren, gibt es ja auch kein Gemeinsamen. Also ich finde es ein bisschen schwierig.
Ja, aber wie diese Seidenstraße da beschrieben worden ist, zu der ich dich ja bat, gerade mal ein paar Ausführungen zu machen, ist es ja so, dass da tatsächlich auch das sehr wertschätzend betrachtet wird, dass ich das wertschätze, dass
da verschiedene Kulturen... War er denn da vor Ort? Oder ist das eher eine romantische Vorstellung, die er da vertritt?
Das kann man natürlich allem vorwerfen, dass eine romantische...
Naja, ich frage jetzt nur, weil... Also es ist ja eben da so gewesen, dass es, was er ja auch selber schreibt, eben die Leute ihre eigenen Kirchen, ihre eigenen Tempel, ihre eigene Kleidung. Mhm. So, und ich will mal so sagen, wenn man sich auf einen Anführungszeichen neutralen Bereich bewegt, wo das Hauptziel sozusagen der Handel ist, wir kennen das ja heute vom Jet-Set. Also ich sag mal, die Leute, die auf einer heute, ich sag mal, einem gesellschaftlich höheren Niveau leben, die haben natürlich auch viel mehr Kontakte ins Ausland und ticken da, gleichwohl sie aus verschiedenen Ländern kommen, doch recht ähnlich in ihren Absichten und dem, was sie so tun. Das ist ja nochmal ein Unterschied zum Beispiel zu den Menschen, die tatsächlich noch stark in ihrer Kultur verhaftet sind und wirklich noch, ich sag mal, in Anführungszeichen so leben wie die alten Väter. Mhm. Ich tue mich da so ein bisschen schwer mit der Interpretation. Also, weil... Gerade das, finde ich zum Beispiel, haben wir eigentlich eher jetzt. Also, dass es, ich sag mal, Menschen gibt, die noch in ihrer Kultur verhaftet sind und da auch nicht so gerne rausgehen wollen oder im Gegenteil sogar versuchen, da wieder hin zurückzufinden, weil sie in der Gesamtgesellschaft sich irgendwie nicht so sehen oder gesehen werden. Und natürlich gibt es dieses Verallgemeinernde, also diese, in Anführungszeichen, westliche Kultur, was weiß ich, dass man auch in China, was weiß ich, Anzüge, Maßanzüge trägt mit Schlips und Krawatte und so weiter. Solche Sachen oder auch teilweise westliche Vorstellungen. Klar, also sowas gibt es, aber es gibt eben doch auch wiederum, ja auch gerade religiös bedingte, ich sag mal, Abschrankungen, die, und da weiß ich eben nicht genau, was er darunter versteht, wenn das auf der Seidenstraße so,
also naja, es angeblich geht ja jetzt,
so zusammengegangen
sein. Es geht soll. Ja jetzt nicht um die Seidenstraße.
Wenn, naja,
es,
nein, aber
wenn es so ist, wie du es gerade beschreibst, wenn es heute so ist, dann könnte man ja umgekehrt sagen, das gilt es zu erhalten. Es gilt zu erhalten, dass die Menschen ihre Identität, ihren kulturellen Kontext nicht aufgeben, zugunsten einer Vereindeutigung, zugunsten einer Globalisierung, eines kapitalistischen Bestrebens, was die Welt gleich machen möchte. Ja, weil das wäre nämlich das Gegenteil von dem, was, glaube ich, ich und du auch möchten.
Ja, aber es ist ja schon auch wiederum schwierig, wenn innerhalb einer Gesellschaft Subgesellschaften leben, die auch sich sozusagen ja aus dem Rechtsraum rausbewegen. Weil eben zur eigenen Identität eben auch Dinge gehören, die vielleicht von der Gesamtgesellschaft eben nicht so als positiv bewertet werden. Und das, da weiß ich eben nicht genau, wo er da jetzt, also...
Es geht jetzt nicht um ihn, es geht um uns.
Naja, von mir aus auch uns. Also da weiß ich dann nicht so ganz genau, was jetzt das Positive oder das Negative sein soll.
Nein, aber doch, das ist doch klar, was das Positive, das Negative sein soll. Erstmal gibt es natürlich, das ist ja genau das Dilemma. Wenn du sagst, es muss ein richtig und ein falsch geben, dann führst du ja genau diesen Prozess weiter, den es gerade zu verhindern geht, nämlich die Vereindeutigung von allem.
Ja, gut, sagen, aber wenn jetzt zu der, ich sag mal, jetzt mal als Beispiel, dieser Klassiker. Also wenn jetzt zu dieser besonders tollen eigenen Kultur dazugehört, dass Frauen eben unterdrückt werden, also zumindest in unserem Sinne unterdrückt werden, dass sie ihr Haus nicht verlassen dürfen, dass sie von mir aus verschleiert gehen müssen und so weiter, dass sie in der Moschee hinten sitzen und nicht vorne, was weiß ich, was so an Standards meistens so angeführt wird. Mhm. So, dann entspricht das ja nicht so direkt unseren Vorstellungen von der Gesellschaft, wie wir sie uns im Ideal vorstellen. Also ich sage mal noch die Mehrheit. So, aber in dem Sinne ist es ja ein Teil einer bestimmten Kultur, einer Art, bestimmten Art zu denken, einer bestimmten Art zu leben. Also ist es dann falsch sozusagen, diese Kultur, ja, was weiß ich, zu kritisieren, beziehungsweise da, sie nach und nach sozusagen der Hauptkultur anzugleichen, was zumindest diese Elemente angeht.
Also zwei Punkte dazu. Also erstmal, ja, es ist eine Herausforderung und es gilt natürlich da in Dialog zu kommen oder Polylog, wie man das interkulturell nennt. Aber das zweite ist, Auch dazu sagt er was, dass diese Deutung, ja, dass die Frau unterdrückt wird oder auch die Auslegung des Islam zum Beispiel, ja, auch da wehrt er sich gegen eine Vereindeutigung. Ja, es gibt ja nicht umsonst oder es gibt auch im Islam eine lange Tradition, wie einzelne Stellen des Korans gedeutet werden sollen. Ja, natürlich soll es nicht beliebig sein. Ja, es kann nicht sein, dass es alles und nichts bedeutet. Aber es kann auch nicht sein, dass unsere Kultur so tut, als wenn es nur eine Lesart gäbe. Und wenn wir uns anmaßen zu sagen, Entschuldigung, aber das kann man nicht anders deuten, das ist ganz klar der heilige Krieg, der da beschrieben wird. Oder das ist ganz klar frauendiskriminierend, was da geschrieben wird und so weiter. Mhm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und es ist schwierig und es wird immer, denke ich mal, ein schwieriger Prozess sein. Aber so sind wir Menschen nun mal. Aber wo er von mir weg möchte. Und ich spreche jetzt auch von mir. Ich möchte eigentlich diesen Stefan Bauer jetzt ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, weil ich benutze ihn ja jetzt nur bruchsteinartig. Ja? Was er jedenfalls nicht möchte oder was ich auch nicht möchte und was du auch nicht wollen kannst, ist zu sagen, wir maßen uns an, selber eine Deutungshoheit zu haben für andere Kulturen. Das, wenn Kulturen aber tatsächlich natürlich im Widerstreit zu unseren Werten und zu unseren kulturellen Werten sind, dass das ein Problem ist, das will ich ja gar nicht bestreiten. Und das darf man auch nicht totschweigen. Und man kann auch nicht so tun, als wenn es das nicht gäbe. Und ich habe auch nicht die Lösung für jedes Problem. Ich sehe aber auch, und das fand ich das Pfiffige bei ihm, dass die Tendenzen dazu übergehen, auch da eine Vereindeutigung herbeizurufen. Dass der Islam schnell in eine Ecke gerückt wird, die es uns unmöglich machen, mit ihm in einem Dialog zu treten. Weil wir sagen, nein, das ist böse oder das ist falsch. Und da hört es dann für ihn auf. Und er sagt, letztlich führt diese, was du auch gesagt hast, ne, diese kulturelle Versteifung oder dieses Berufen auf die eigene kulturelle Identität oder die religiöse Identität hat natürlich auch immer Ursachen. Die hast du ja auch schon angedeutet. Ja, wenn ich mich fremd fühle in einer Kultur und dort keine Einsatz, schaffe ich natürlich Parallelgesellschaften. Und dann verhärtet sich das auch. Und er sagt auch in seinem Buch übrigens, dass es immer auch Gründe hat, warum eine Nation oder eine religiöse Gemeinschaft sich so verhärtet und so borniert wird. Meistens ist es dann gerade, wenn die unsichere Zeiten sind, wenn man sich gegen irgendwas wehren muss, wenn man unter Beschuss steht und so weiter. Genauso wie im Christentum gibt es auch im Islam Tendenzen zu einer Säkularisierung. Die wird aber immer dann gebrochen, wenn man meint, quasi das Land oder die Kultur auch gleichzeitig anzugreifen. Dann halten die Menschen eben zusammen. Ja, wenn sich zum Beispiel, was ja auch die letzten Jahre passiert ist, ja, wenn die Kritik sich zum Beispiel auf Erdogan stützt und aber jemand, der zum Beispiel in Deutschland lebt, türkische Staatsbürgerschaft hat oder wie auch immer, oder sich dem angehörig fühlen, ja, dränge ich ihn in so eine fundamentalistische Position, zu der er eigentlich gar nicht sich gedrängt fühlen würde, wenn ich nicht die Lesart der Regierung oder des Islam oder überhaupt der Türkei vereindeutigen würde. Also ich werde quasi in die Ecke gedrängt und wahrscheinlich ist es die einzig psychologisch nachvollziehbare Umgangsform damit, dann zu sagen, ja, jetzt erst recht. Dann werde ich eher zum Fürsprecher von Erdogan, als meinem deutschen Nachbarn gerecht zu werden und zu sagen, ja, ja, ganz schlimme Regierung, die wir da haben in der Türkei oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dazu führt, dass man dann noch stärker, fundamentalistischer und engstirniger agiert, wenn man quasi in die Enge getrieben wird.
Ja gut, aber das gilt ja eigentlich fast für jede
Meinung. Aber es ist natürlich jetzt so, spätestens nach dem 11. September wird der Islam ja oft für Dinge zur Rechenschaft gezogen, für die er vielleicht teilweise auch was kann, wobei man natürlich den christlichen Fundamentalismus jetzt auch nicht unbedingt gutheißen kann.
Naja, also das ist natürlich ein Problem. Beim Islam kann man noch sagen, ja gut, kann man so oder so interpretieren und der hat ja auch positive Züge gehabt und auch Innovationen gebracht. Es gibt dann aber auch, was weiß ich, Meinungen, was weiß ich, hier Scientology oder der Nationalsozialismus oder was auch immer, was ja auch Einstellungen sind. So, und da sagen wir ja auch ganz klar, hier, das ist aber falsch oder das geht aber nicht oder Freunde, das könnt ihr doch mal bitte sein lassen. Da wird es aber dann akzeptiert. Also das scheint ja auch dann mehr so mit verschiedenen Maßen gemessen zu werden, wenn es um die Bewertung von Kultur oder von Einstellungen oder von Gruppen mit bestimmten Meinungen geht. Wie zum Beispiel ja die Aluhutträger oder die sogenannten Querdenker, das ist ja auch schon fast religiös schon fast ist. Da ist dann aber offensichtlich eine klare Meinung vertretbar. Ich tue mich mit beidem schwer. Ich tue mich sowohl damit schwer zu sagen, es ist gut, wenn, ich sag mal, Kulturen sich tatsächlich so vermischen, dass sie ja gemeinsame Ziele, gemeinsame Denkweisen haben und gemeinsam tatsächlich eine Gesellschaft bilden können, die funktioniert. Oder eben zu sagen, nein, jeder muss sein Süppchen so kochen können, wie er möchte, sodass man die Freiheiten hat, gegenseitig, ich sag mal, Dinge sich anzueignen oder auch nicht. Aber beides ist mit Schwierigkeiten verbunden. Und ich meine, allein wer einen Verein gründet, weiß, wie schwierig es ist, oder eine Partei von mir aus auch, ich sag mal, Leute, die sich ja noch kulturell relativ nahe sind, irgendwie ja so zusammenzubringen, dass man gemeinsame Ziele verfolgt. Also insofern ist es schwierig, finde ich, also da eine eindeutige Haltung zu haben. Und da sind wir dann ja wieder bei der Frage der Eindeutigkeit. Also
ja, und ich glaube, man muss diese Ambiguität aushalten. Es gibt eine Spannweite, die irgendwann überschritten wird. Das ist ganz klar. Ja? Also man kann nicht, wie gesagt, es kann nicht Willkür werden. Ja, das ist ja das, was er auch sagt, was die Kunst, wo die Kunst sich mit rausredet. Ja, dass sie immer, also jetzt die letzten Jahrzehnte eigentlich nur noch auf Authentizität setzt. Also eigentlich ist dann alles Kunst, weil ich ja sagen kann, es ist eine Entäußerung des Künstlers. Und dadurch kann ich jeden Mist als Kunst deklarieren. Und er sagt, nee, das kann nicht sein. Authentizität kann nicht das Kriterium von Kunst sein. Und warum soll Kunst nicht auch tatsächlich das bewegen können und sollen und müssen? Wenn ich nochmal auf die Kunst zurückkommen kann, zum Beispiel gab es 2019 eine Debatte, Dieter Nuhr hat ja eine wöchentliche Sendung und da hat er sich über Greta Thunberg lustig gemacht. Und da hat er zum Beispiel gesagt, dass wenn Kinder sagen, ja, oder wenn Greta Thunberg, ich weiß nicht mehr genau, wen er da bezeichnet hat, sagen, ja, wir sind für Fridays for Future und wir wollen das, was sich was ändert und so weiter, wo man nicht einfach die Heizung abdreht und sein Kind oder Greta Thunberg deutlich macht, Entschuldigung, aber wenn du keine Atomkraft haben möchtest oder wenn du keine fossilen Brennstoffe benutzen möchtest, dann gibt es eben auch keine Heizung. Das hat natürlich für Empörung gesorgt. Jetzt kann man sagen, gut, war das jetzt Satire oder war das nicht Satire, was Dieter Nuhr da gesagt hat?
Ich glaube, Dieter Nuhr kritisiert einfach diese, wie soll man so sagen, nicht Bigotterie ist der falsche Ausdruck, aber diesen Totalitarismus. Ja, Totalitarismus, das ist, glaube ich, das, was er da kritisiert. Also, dass man eine Idee hat, eine Meinung hat und dass man da aber auch keine Abweichung mehr von duldet. Also so ähnlich, wie ich das eben gesagt habe, dass, was weiß ich, woke zu sein, politisch korrekt zu sein, dass es eigentlich schon eine religiöse Züge hat.
Aber er hatte genau das Gleiche gemacht. Er hat genau das Gleiche gemacht. Er hat die Fridays for Future Gruppe oder die Menschen, die sich dazu bekennen, quasi vereindeutigt, total reduziert und auch die Problematik der Umweltpolitik absolut reduziert. Unter dem Motto, entweder entscheiden, du musst dich entscheiden, entweder fossile oder atome Energiequellen oder kein Luxus Standard. Da fragt man sich, was ist denn jetzt eigentlich die Intention?
Nee, gut, was will er damit? Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube trotzdem, das, was er ja auch selber gesagt hat, natürlich ist er für Umweltschutz und für Klimaschutz. Er hat ja sich ja nicht hingestellt, hier Leute, bitte, was soll das? Scheißegal irgendwie, Hauptsache ich kann mit meinem SUV rumfahren. Das hat er ja nicht gesagt. Aber er hat das zum Ausdruck gebracht, was ich mir auch zum Teil gedacht habe, irgendwie, dass die Leute ihre Umweltkampagne jetzt zum Beispiel über tausende von Servern haben laufen lassen, die natürlich ganz viel Energie verbraucht haben und so weiter. Natürlich ist Greta Thunberg irgendwie mit einem Segelboot über den Atlantik gefahren, um dann irgendwo in New York zu sprechen. Prima, das war mal vorbildlich. Aber was er ja auch sagen will, ist, da sind viele Leute bei, die zwar behaupten, sie wollen etwas, aber im Grunde eigentlich nicht dazu bereit sind, dann auch tatsächlich selber was dafür zu tun. Also diese Ambivalenz sozusagen zwischen dem, was ich gerne hätte und dem, was ich dann aber faktisch tue. Ne? Das habe ich ja auch mal gesagt, wenn ich hier die Jugendlichen sehe, die meinen Garten hier mit ihrem Müll vollmüllen, wenn sie morgens zur Schule gehen, den nehme ich einfach nicht ab, dass sie wirklich ein Problem mit dem Klimawandel haben.
Ich weiß, mir ist schon klar, was Dieter Nuhr damit bezweckt. Es ist nur für mich kein gutes Sprachspiel, keine gute Art von Humor. Nicht, dass es nicht lustig ist, also es gibt bestimmt Menschen, die das lustig finden, das ist aber auch kein Problem. Und ob man jetzt darüber lacht oder nicht, darüber kann man auch streiten oder das kann man auch anders sehen. Ich finde es also aus meiner Perspektive, und jetzt will ich es ja auch nicht noch mehr vereindeutigen, als es schon ist, aus meiner Perspektive ist es kein besonders niveauvolles Sprachspiel, keine besonders niveauvolle Art von Satire oder kabarettistischem Anspruch. Und da ist es dann schon, finde ich, immer wichtig, was will ich denn damit? Und jetzt versuche ich das nochmal etwas platter zu machen. Zum Beispiel gibt es ein Lied von Die Ärzte, was bis heute noch als jugendgefährdendes Lied gilt. Und das ist Geschwisterliebe. Geschwisterliebe ist das einzige Lied im Backkatalog der Band, was bis heute Jugendlichen unter 18 oder Menschen unter 18 Jahren nicht zugänglich gemacht wird. Also einmal natürlich, weil es ein Strafbestandteil ist, weil Geschwisterliebe in Deutschland verboten ist. Ich darf mit meiner Schwester nicht sexuell verkehren. Ja, darauf steht Strafe. Aber das könnte man ja auch sagen, gut, auch andere Strafbestände, es gibt ja auch in Liedern, da wird Mord zum Beispiel thematisiert, da könnte man ja sagen, gut, ich rufe ja nicht dazu auf oder so. Ne? Aber das, genau das hat man vor fast 30 Jahren, vor 35 Jahren hat man das den Deutschen oder den Jugendlichen unter 18 abgesprochen, dass die in der Lage sind, das zu erkennen, dass es eine gewisse Art von absurder Humor ist. Wenn man so ein bisschen auf den Songtext guckt, dann sieht man ja auch, dass das auch Sprachspielereien sind, weil Farin Urlaub in dem Lied ja gerade vor allem das Flachlegen konjugiert. Es ist ja, geht ja weniger um das, was da passiert, sondern einfach hat Gefallen an dem Wort Flachlegen. Und er hat das selber oft wieder immer wieder betont. Er hat es als 15-Jähriger geschrieben und hatte einfach Spaß daran, das zu konjugieren. Auf jeden Fall ist es doch merkwürdig. Das Lied ist als klassische Ballade geschrieben. Es ist sehr theatralisch vorgetragen. Es hat einen Spannungshöhepunkt und das Ganze kulminiert natürlich darin, dass es endlich zur ersehnten Geschwisterliebe kommt. Das traut man tatsächlich Menschen unter 18 hier in diesem Lande nicht zu erkennen, dass das eine, wenn vielleicht nicht, vielleicht lachen nicht viele drüber, das mag sein. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich drüber lachen würde, aber es hat ist natürlich auch ein Spiel mit Provokation, aber trotzdem komisch, ne? Also ich finde es jedenfalls komisch, dass man das bis heute, wenn man das viele Rap-Texte anguckt, Hip-Hop-Texte anguckt, dann fragt man sich ja schon, warum man das Jugendlichen zumutet, dass diese ganze Fäkalsprache und diese ganzen wirklich radikalen, ja, sexuellen
Begriffe. Ich glaube, dass Die Ärzte mit dem Lied heute auch nicht mehr dass das nicht mehr auf den Index käme.
Aber es ist ja immer noch im Index, ja, während Claudia und Schäferhund ja aufgehoben worden ist.
Tatsächlich.
Das war früher auch im Index.
Also Sex mit Tieren ist jetzt okay?
Ja, da erkennt man anscheinend den Spaß. Da erkennt man die Ironie.
Dann ist es tatsächlich albern, dass es noch auf dem Index steht. Da stimme ich dir zu. Aber wofür reden wir denn jetzt hier eigentlich?
Also meine
Mehrdeutigkeit gut oder schlecht?
Ich glaube, dass Mehrdeutigkeit ein wichtiger Bestandteil unseres Selbstdefinition ist, unseres Menschseins ist, weil ich glaube, es ist ein Irrsinn, ein Trugschluss zu glauben, dass die Welt eindeutig ist und dass man sie reduzieren kann auf ein. Ich verstehe, dass der Wunsch ist, manchmal nochmal ein kleines Kind zu sein, nochmal eine Mutter oder einen Vater zu haben, die einem sagen, was richtig ist und was falsch ist, dass man klare Begrifflichkeiten hat. Ich glaube aber, dass es ein Zeichen von Kultur ist und von kultureller Vielfalt ist, Mehrdeutigkeit zuzulassen, aber natürlich auch immer wieder darüber zu sprechen. Ja, also wenn man jetzt sagt, was ja eben zum Beispiel von hier bestimmten Sprachbereichen, wo man von Negern spricht zum Beispiel. Es gab ja jetzt auch die Debatte, ob Pippi Langstrumpf, ob der Vater der Negerkönig weiter heißen soll oder ob man das, glaube ich, zum Inselkönig oder sowas gemacht hat und so weiter. Da, finde ich, muss man abwägen aus meiner Sicht, ob das Begriffe sind, die unter Kunst abzutun ist, also die wirklich dem Werk originär zugehörig erscheinen, weil es auch vielleicht sich auch mit dieser Begrifflichkeit spielt oder auch mit einem gewissen Distanz mit diesen Begriffen umgeht oder ob es tatsächlich einfach damals en vogue war, solche Begriffe zu benutzen, um dass man es heute vielleicht doch ändern sollte. Ich glaube, ich habe keine eindeutige Position dazu und würde sagen, nein, ich würde jetzt nicht sagen, es muss immer der politisch korrekte Begriff benutzt werden für eine Zuordnung. Also Rassen sind ja für mich, haben dasselbe Problem. Also ich würde auch gerne davon abkommen, überhaupt Rassen als solche zu bezeichnen. Also von der Rassenlehre sind wir ja hoffentlich seit 45
aber
weg.
Aber damit bist du ja eigentlich schon wieder in diesem, ja, sind wir denn da eigentlich in der Uneindeutigkeit, ne?
Ja, die ich toll finde. Ja. Das Leben vielfältig, okay, und lebenswert.
Aber dann wärst du ja dann doch wieder bei der Wokeness. Weil das führt ja auch eigentlich zu einer totalen Zerreibung. Also wenn man nicht mehr eindeutig ist, kann man eigentlich auch Dinge nicht mehr ansprechen. Also nehmen wir mal jetzt mal das Beispiel Pippi Langstrumpf. Da gibt es dann ja den Landstreicher. Dürfte man eigentlich so nicht mehr bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob der da so angesprochen wird. Weiß ich nicht, dann wäre das nur noch der Mann ohne... Ja, zu Hause ist ja auch schwierig, weil vielleicht fühlt er sich ja...
Nein, jetzt hast du mich missverstanden. Entschuldigung, ich erkläre es nochmal.
Ja,
also es gibt ein Werk. Ein Werk, was, ich weiß nicht, wann Pippi Langstrumpf geschrieben worden ist. Ich sag mal, bestimmt schon 70 80 Jahre alt oder so, auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, oder?
Ja. Ja.
Also gut, also Pippi Langstrumpf ist schon ein paar Jahre im Buckel. So, jetzt habe ich ein literarisches Werk. Und jetzt gibt es Menschen, die sich daran stoßen, dass da Begriffe benannt worden sind, die heute nicht mehr en vogue sind. Dann muss ich aus meiner Sicht abwägen, ob es dem literarischen Werk, ob ich ihm Schaden nehme, wenn ich bestimmte Begriffe verweiche, wenn ich sie abändere und so weiter, oder wenn ich dabei bleibe. Dann, wenn ich dabei bleibe, muss ich aber auch deutlich machen, aus meiner Sicht, dass es dazu gehört, dass es wichtig ist, dass ich das Kunstwerk kaputt mache, wenn ich bestimmte Begriffe aus dem Kontext rausreiße und durch andere ersetze. So, wenn ich aber heute bin, dann geht es mir nicht darum, also ich bin tatsächlich, du hast ja eben gesagt, es geht ja in einer bestimmten, also du hast es eben die Linke genannt, aber es gibt ja auch bestimmte Menschengruppen, denen es wichtig ist, dass es möglichst eine Auffächerung, zum Beispiel was die Geschlechter angeht und so weiter, ja, dass es möglichst Klarheit gibt. Darum geht es mir gar nicht. Also ich glaube, es ist auch gar nicht wichtig, ob es jetzt 2, 3 oder 4 Geschlechter gibt oder so weiter.
Ja, weil du dich einem Geschlecht hier zugehörig fühlst. Aber wenn du jetzt, sag mal, dich 2 Geschlechtern zugehörig fühlen würdest...
Ja, bei mir ist es doch egal. Also mir ist es zum Beispiel egal, ob ich jetzt Mann oder Frau genannt werde.
Ja, dir jetzt? Nee, die wäre es, glaube ich, nicht... Ich glaube, wenn man dich jetzt konsequent als Frau ansprechen würde, wäre das, glaube ich, nicht egal. Weiß ich nicht.
Wieso, Frau Marco. Wieso wäre mir das nicht egal?
Weiß ich nicht.
Doch nur, wenn ich dem Begriff Frau irgendwelche Schubladen zuweise, die nicht verträglich sind mit meiner Selbstdefinition.
Ja.
Ja. Da ich aber noch nicht glaube, dass es, ich glaube schon daran, dass es quasi natürliche Geschlechter gibt. Ich glaube aber auch, dass es gesellschaftliche Geschlechterzuweisungen gibt, die ja dann erst problematisch werden. Was soll mich denn das natürliche Geschlecht, was soll mich denn daran irritieren? Das hat ja keine Wertung, das hat ja noch keine Bewertung, Beurteilung.
Ja, aber es trifft ja nicht zu. Du bist ja keine Frau. So, aber sagen wir mal, du würdest dich jetzt als Frau fühlen, obwohl du biologisch gesehen ein Mann bist. Dann würdest du ja vielleicht Wert darauf legen, dass man das irgendwie erkennt, weil du dich eben als Frau fühlst und als Frau angesprochen werden möchtest.
Naja, wenn ich Diversität ernst nehme, dann muss ich auch zulassen, dass es nicht für jedes Geschlecht eine klare
Zuordnung gibt. Ja, und damit sind wir ja bei einer Uneindeutigkeit,
ja,
die du ja eigentlich einforderst.
Genau, aber die nicht zur Willkür führen soll. Also es gibt eine...
Ja, aber wo ist da die Grenze?
Das muss man ausloten. Das ist doch gerade das Spannende. Ach so. Das macht doch gerade Spaß. Das ist doch menschliches, ja, aber Zusammenleben.
Aber jetzt leben wir ja in einem menschlichen System, was nun mal nur funktioniert,
was wenn, kapitalistisch geprägt ist.
Was funktional geprägt ist, wenn natürlich die Funktionalität...
Genau, mit dem, Funktionalität ist Kapitalismus.
Nicht unbedingt.
Was ist die Alternative?
Funktionalität gab es schon immer.
Nicht in Adelshäusern, da war es Blut und da gab es Königshäuser, da gab es andere Kategorien, da war es nicht die Funktionalität. Da, ja, war ich aber auch Erbe und fertig.
Nee, das ist ja so nicht richtig. Auch der Adel musste ab und an mal was tun. Der musste als Ritter ran, der musste als Minister ran. Oh,
der arme Adel.
So, also das war schon wichtig. Und eine Schlacht wurde auch nicht einfach so... Also da gab es schon auch Pläne. Auch eine Stadt wurde nicht einfach mal so gegründet. Also Systeme und Funktionalität, behaupte ich jetzt mal, gab es schon immer. Ob der Mensch das jetzt so wahrgenommen hat und ob das dann so, ich sag mal, so strukturiert geworden ist, wie wir das jetzt aus unserer Industriegesellschaft kennen, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber Struktur und die damit verbundene Funktion von Handlungen, denke ich, wird es immer gegeben haben, weil es sonst überhaupt keine menschliche Kultur gäbe. Wenn ich ein Feuer anmachen will, muss ich bestimmte Handlungen vornehmen. Also eindeutige Handlungen, sonst kriege ich kein Feuer an. So, und wenn ich eine Gefahr erkennen will, da kann ich nicht lange drüber überlegen, ist es jetzt ein Feuer, was mich nur leicht anrüstet? Ist es ein Feuer, was mich verbrennt? Oder ist es eins, was mich nur wärmt? So, also da muss ich schnell Einschätzungen...
Sprache hat eine gewisse Funktionalität und dazu gehört aber auch die Uneindeutigkeit. Weil nur die Uneindeutigkeit tatsächlich die Komplexität der Welt erfassen kann. Ich kann nicht glauben, dass ich die Komplexität der Welt in Schubladen, in klare Begriffe einteilen kann. Das geht nicht. Und das sehe ich ja schon, wenn ich Sprachen miteinander vergleiche. Es gibt verschiedene Sprachen und verschiedene Funktionalitäten. Und das berühmte Beispiel kennst du ja auch, dass ein Inuit oder ein Yupik den Schnee in bestimmt 40 Kategorien unterscheiden kann, während wir eigentlich nur 1 oder 2 Wörter dafür haben. Fertig. Und darum geht es
nicht brauchen.
Ja, weil wir es nicht brauchen, genau. Aber wir brauchen aber auch Kultur. Ich finde, Kultur ist ein wichtiger Bestandteil. Und die Kultur und die Natur verarmt, wenn wir glauben, wir können alles durch zum Beispiel die Political Correctness vereindeutigen.
Ja, aber wiederum hast du doch eben auch das hohe Lied der politischen Korrektheit wiederum gesungen. Oder nein. Ich verstehe dich nicht.
Wann habe ich denn das hohe Lied der politischen Korrektheit gesungen?
Weil du ja keine Eindeutigkeiten haben willst.
Ja.
So, was ja wiederum ja auch mitspielt, wenn man eben nicht sagt, wir wollen keine Voreinstufungen haben. Also zum Beispiel nach Rassen oder nach Herkunft oder nach...
Ja, aber das macht doch die politische Korrektheit. Die politische Korrektheit versucht, Begriffe zu finden, die klassifizieren, die eindeutig...
Nein, aber sie sagt ja auch... Ja, sie sagt ja zum Beispiel, dass man jetzt nicht sagt Afrikaner. So, weil es könnte ja auch sein, dass der Mensch gar nicht aus Afrika kommt.
Ja, aber sie hat bestimmte Begriffe, die als
Äquivalent benutzt werden sollen. Ja, aus der Not heraus, weil es ja letztlich notwendig ist, damit ein System funktioniert, eben Dinge klar angesprochen werden.
Ja, aber wer sagt denn, dass es wichtig ist? Sagen wir mal, du hast einen Menschen mit einer dunkelhäutigen Pigmentierung auf der Straße gesehen und dein Sohn oder deine Frau fragt dich, und wer ist dir begegnet? Warum muss man sagen, es war ein Schwarzer oder es war ein Afrikaner und so weiter?
Jetzt, völlig egal. Wieder nicht falsch verstanden werden, versuche ich jetzt mal eine andere Hautfarbe an Land zu ziehen. Aber sagen wir mal, ein Mensch mit südamerikanischer indigener Herkunft, sagen wir mal aus dem Amazonasgebiet, wäre nach Deutschland eingereist und hätte hier, aus welchen Gründen auch immer, die er gar nicht zu verschulden hat, weil er diskriminiert wurde, ein Verbrechen begangen, zum Beispiel Drogenschmuggel. Und ich hätte jetzt diese Person beobachtet. Was würde ich dem Polizisten denn sagen? Dann könnte ich dem ja eigentlich nur sagen, ich habe eine Person beobachtet. Ja, wie sah die Person denn aus? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil damit würde ich ja wieder eindeutig werden. Ja, das ist immer ganz praktisch. So.
Na, es gibt ja auch Phantombilder.
So, wenn jetzt die Polizei eine Ausschreibung macht, dürfen die ja nicht mehr draufschreiben, was weiß ich, afrikanische Herkunft oder sowas. Ich weiß gar nicht, was die im Moment dann da draufschreiben. Irgendwie stark pigmentiert oder ich weiß es nicht. So, das ist ja auch irgendwo absurd. Also du weißt, es ist jemand, der vermutlich oder sehr sicher sogar afrikanische Wurzeln hatte. Ob der jetzt in Afrika geboren wurde, sei es drum. Aber im Grunde darfst du es ja nach diesen Definitionen ja gar nicht mehr ansprechen. Selbst wenn es jetzt funktional gesehen wichtig ist, dass man es anspricht, damit man diese Person schnell fängt und verhindern kann, dass eventuell weitere...
Aber diese Kategorien bringen dir ja auch nicht,
so, wenn es jetzt ein deutschstämmiger Mensch... Ja doch, wenn es jetzt... Auch unter den Deutschen gibt es ja durchaus Unterschiede. Es gibt Blonde, es gibt Mittelblonde, es gibt... Ist ja vollkommen egal. So, jedenfalls... Da würde man ja auch sagen, ja, das war ein blonder Typ mit einer breiten Nase und einer sehr hellen Haut. Das sind ja auch eindeutige Beschreibungen. Jetzt wird vielleicht ein anderer sagen, der ihn auch gesehen hat, naja, also ganz hell war die Haut nicht. Da hast du dann schon wieder deine Uneindeutigkeiten. Aber letztlich ist es ja schon wichtig, erstmal im Groben etwas zu erfassen, damit man das irgendwie weiter... So funktioniert ja auch Wissenschaft. Wenn ich jetzt in einem Wissenschaft immer uneindeutig bleibe, da komme ich ja nie zu Ergebnissen. Es ist ja gerade das Prinzip der Wissenschaft, Dinge versuchen zu klassifizieren und zu ordnen. Und aus dieser Ordnung und aus dem Vergleich heraus über Abweichung zum Beispiel die Evolution zu belegen. Wenn ich das nicht tun würde, könnte ich auch keine Wissenschaft mehr betreiben. Also so schön es auch ist, deine Theorie der Uneindeutigkeiten... So muss man also, auch sagen, dass es einen sehr praktischen Grund gibt. Auch übrigens für Vorurteile, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, okay, dann lass uns jetzt mal so machen. Also ich will ja auch nicht jetzt mich da überstellen und sagen, ich vereindeutige jetzt dadurch, dass ich sage, die Vieldeutigkeit muss das bestehende System sein. Also erstmal, ich glaube zwar, dass das, was du sagst, dass man rassistische Begrifflichkeiten benutzt, um einen Täter schneller zu finden, wahrscheinlich gar nicht so eins zu eins aufgehen wird. Aber gut, sagen wir mal, es gibt...
Das sind ja keine rassistischen, sagen wir mal, es sind ja Körper.
Also es gibt zum Beispiel sowas wie Protokolle oder Täterbeschreibungen, die dazu führen, dass ich äußerliche Kategorien benutze, um Menschen einzuordnen. Okay, das hilft funktional bei der Täterüberführung oder vielleicht auch in ganz anderen Bereichen, die wir jetzt nicht alle ausdiskutieren müssen. Okay, brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Hast du wahrscheinlich recht. In dem Bereich ist es wichtig.
Ja, oder in der Medizin zum Beispiel. Ne?
Dass bei Frauen zum Beispiel. Jetzt rede ich. So, in der Wissenschaft gebe ich den Nutzern teilrecht, weil die Wissenschaft sich ja eigentlich immer im Klaren darüber ist, dass das alles menschliche Interpretation ist. Und ja, man hat ein gemeinsames Modell, man hat ein Sprachmodell, ist sich aber in jedem Moment darüber im Klaren, dass das konstruktivistisch ist, dass das eine Weltsicht ist, die funktioniert. Aber was die Wissenschaft nicht macht, sie unterscheidet nicht in wahr und falsch, in richtig und falsch, sondern sie unterscheidet nur in funktional und nicht funktional. So, solange ein wissenschaftliches System sich bewährt und nicht an Grenzen stößt, wird es weiter eine Basis, ein Paradigma bleiben. Auch das ist funktional, auch das funktioniert, auch da brauchen wir dann keine Vieldeutigkeit. Wichtig aber sowohl beim ersten wie auch in der zweiten Kategorisierung ist für mich, dass man sich dessen bewusst ist, dass man sich bei der Täterbeschreibung Begrifflichkeiten bedient, die in anderen Kontexten mehr als zweifelhaft sind, weil sie den Menschen auf Äußerlichkeiten reduzieren und ihn möglicherweise in Ethnien oder Rassen einordnen, die nicht funktional sind, weil sie den Menschen vereindeutigen und reduzieren.
Ja, aber das ist ja wieder der Punkt. Warum eigentlich reduzieren? Doch eigentlich nur, wenn man diese Einordnung wiederum mit einer bestimmten Einschätzung verbindet. Das ist natürlich Quatsch.
Es wird auch langweilig.
Aber, ja, es wird auch langweilig.
Also wenn man das mal wieder zu humoristischen Gegenstand nimmt, das hat der Harald Schmidt damals gemacht, Anfang der 90er, immer wieder diese Polenwitze gebracht, bis irgendwie ein Publikum gesagt, Herr Schmidt, jetzt hören Sie mal auf hier, das ist ja langweilig. Ist rausgegangen. Also man kann das auch nicht überstrapazieren. Diese Klischees sollte man nicht überstrapazieren. Da kann man vielleicht mal einen Gag drüber machen. Also Harald Schmidt hat immer die These vertreten, ich kann über jeden. Ich darf auch über Behinderte Witze machen, weil warum soll ich die ausgrenzen? Warum sollen sie eine Sonderrolle bekommen? Damit würde ich sie ja diskriminieren. Also bei mir darf jeder durch den Kakao gezogen werden. Ja, aber du wolltest was anderes sagen.
Nein, ich wollte nur sagen, dass man ja auch die berühmte Vielfalt, die du ja eben auch gepriesen hast auf der Seidenstraße, wenn man eben dann nicht die Singularität von bestimmten Kulturen anerkennt, ja dann auch wiederum diese Vielfalt nicht hat. Also es ist ja auch ein gewisses Paradox. Also wenn du sagst, ja, einerseits zu behaupten, ja, also die Vielfalt besteht eben darin, dass es, was ich definierte, wie auch immer, Kulturen gibt, die dann wiederum sich gegenseitig befruchten. Auf der anderen Seite aber zu sagen, ja, es gibt ja aber eigentlich diese Kulturen nicht, weil wir können sie ja gar nicht so ansprechen. Es ist ja eigentlich immer eine Grauzone. Wo endet eine Kultur? Wo beginnt eine Kultur? Überhaupt der Begriff der Kultur, ne? Ist das einfach nur die Äußerung des Menschseins? Oder ist es tatsächlich etwas, was man auch dann nochmal nach Ethnien oder was auch immer abgrenzen kann? Oder nach Regionen oder nach Religionen? Also das ist ja alles eine schwierige Frage, die sich ja teilweise auch wieder, ja auch gegenseitig wieder aufheben. Also wenn ich auf der einen Seite eine Verselbstständigung der Kultur fordere, auf der anderen Seite aber diese gar nicht sehe oder gar nicht sehen kann, damit, weil ich mich ja gar nicht festlege begrifflich, ja, wo siehst du da deinen Weg sozusagen?
Naja, ich kann jetzt einfach nur noch mal wiederholen, was ich von vornherein auch schon gesagt habe. Ich halte es für einen Trugschluss, dass man die Ambiguität der Welt ignorieren kann und stattdessen ein festes, kategorisierbares System etabliert, was aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus Sicht vieler Menschen zu einer Verarmung führt. Ich verstehe es. Ich glaube, dass nicht nur wir Deutschen, sondern auch die Europäer grundsätzlich Angst haben vor Identitätsverlust, weil sie eben auch lange Zeit sich gegenüber offeneren Ethnien, also offeneren Kontinenten, wo viel mehr Fluktuation stattgefunden hat, wo viel mehr Interaktion stattgefunden hat, sich jetzt versuchen, das abzuwehren, weil sie Angst haben, dass ihre eigene Kultur verflacht und ihre eigene Identität damit sich auflöst. Es geht aber zu Lasten kultureller Errungenschaften, zu der meines Erachtens auch der Humor, die Satire, die Vieldeutigkeit, das Sprachspiel, die Kunst, die Musik gehört, und das empfinde ich tatsächlich in den letzten Jahren noch extremer als in meiner Kindheit, in meiner Jugend, wobei auch da natürlich eine klare Zweiteilung stattgefunden hat. Ja, da waren die Seriösen, die Erwachsenen, und da waren die Albernen, die nicht ernst genommen worden sind. Heute, finde ich, hat das Alberne einen viel größeren Platz, auch in den Medien und in unserer Welt. Aber das Alberne verflacht für mich immer mehr, weil es nicht wirklich die Intelligenz herausfordert, weil es nicht wirklich die Menschen dazu führt, auf einer höheren Ebene über Sachverhalte nachzudenken, beziehungsweise sich selber auch nicht so ernst zu nehmen und so weiter. Und dieses Eins-zu-eins-Sprechen, diese Vereindeutigung, finde ich eine Verarmung. Und alles andere, was du jetzt kritisch dem entgegengesetzt hast, das kann ich alles sehen und das verstehe ich auch. Und ich will auch nicht in diesem On-Off, in diesem Eins- oder Null-System denken. Ja, es kann nur das eine oder nur das andere geben. Ich finde nur wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass, wenn man das, wenn man zur Vereindeutigung die Welt führen möchte, für die vieles spricht, was du auch angeführt hast, dass man da in Kauf nimmt, dass man ganz viel kaputt macht, was viel mit Kreativität, mit Vielheit, mit Erweiterung des eigenen Erfahrungsschatzes zu tun hat, dass man damit vieles kaputt macht. Und also wir können auch wahrscheinlich bei diesem Punkt, wir können jetzt nicht zu so einem Fazit kommen, wo wir beide sagen, ja, so ist es. Weil das würde ja dem Thema widersprechen. Ja, wir müssen es wahrscheinlich jetzt so, diese Ambiguität, die Absurdität der Welt, müssen wir jetzt im Raum stehen lassen. Weil sonst.
Ja, ich glaube, dass das Problem, dass die Welt eben beides ist. Die Welt ist einerseits sehr klar strukturiert, andererseits auf bestimmten Ebenen aber auch ein Chaos. Und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern das ist auch immer eine Frage des sozusagen des Gesichtspunktes ist. Also von wo schaue ich und wie schaue ich? Ja, insofern stimmt eben beides meines Erachtens. Die Welt ist große Vielfalt, aber die Welt ist auch wiederum auf bestimmten Ebenen auch strukturiert. Und ich glaube, das, was du meinst, ist eben das Wichtige, dass man genau das eben auch durch kreative Sprache, durch von mir aus auch Ambivalenz, auch deutlich macht. Ja, dass es eben diese Ebenen gibt, meines Erachtens jedenfalls klare Ebenen, aber eben auch wiederum Ebenen des Übergangs oder eben des kompletten Chaos.
Ja, ich finde halt zum Beispiel, dass Kafka eine sehr gute Art hatte, mit der Absurdität der Welt umzugehen in seiner Literatur. Stell mal Kafka vor, der ohne Konjunktive, ohne Paradoxien, ohne die Ambiguität der Welt, wäre die Literatur ja total langweilig. Also würde ja alles vereindeutlicht, der Perspektivismus, der in seiner Literatur deutlich wird, alles, der ganze Humor, der schwarze Humor, nichts davon würde funktionieren, wenn man Kafka vereindeutigen würde.
Ja.
Lieber Patrick, ich fand, es war heute ein sehr streitbares Thema, aber ich glaube schon, dass es vielleicht den einen oder anderen Freude machen wird, uns zuzuhören.
Ich weiß nicht genau.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, man weiß es nicht.
Ja, ist die Frage. Also war ich jetzt zu eindeutig oder war ich zu uneindeutig?
Ja, oder die Mitte.
Oder war ich die Mitte?
Ich würde nächste Woche gerne mit dir über ein Thema sprechen. Darf ich mir das wünschen?
Bitte.
Ich würde gerne mit dir über Bernd Begemann sprechen. Den elektrischen Liedermacher, den wir beide kennen.
Ja.
Und auch schätzen, glaube ich, beide.
Ja.
Aber in dem wir beide auch unterschiedliche Nuancen, glaube ich, mögen oder eben auch nicht mögen. Ich würde ihn gerne mal besprechen, weil wir auch ab und zu mal Musik besprechen.
Alles klar, lieber Marco, so machen wir es.
Okay, dann, liebe Zuhörer, wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende, eine gute Woche und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt,
wenn ihr wollt und wenn ihr könnt.
Tschüss! Tschüss. Bye.